Ich glaube, wir fangen an. Es ist mir eine Freude und Ehre, Ihnen nun Daniela Striegel vorstellen zu dürfen. Ihre Talente sind überhaupt nicht begrenzt, sondern eher unbegrenzt. Ganz im Gegenteil von das, was ziemlich fälschlich in der Mansarde am Anfang behauptet wird. Wir kennen Sie und wir haben Sie heute eingeladen wegen Ihrer ausufernden Haushofer-Kenntnisse und diese wundervolle Biografie, wahrscheinlich bin ich verrückt, mit dem sehr sprechenden Titel, den vielen Artikeln auch über Marlene Haushofer. Natürlich ist es nur ein kleines Ressort der Talente. Heute aber vielleicht wahrscheinlich als Ergänzung eines Artikels mit dem Titel Vertreibung aus dem Paradies über Haushofers Existenzialismus oder Existenzialismus in der Wand, kommen wir jetzt zu Eros. Ich weiß jetzt nicht, ob es eine Verbindung zwischen beiden gibt, aber wir freuen uns auf Ihren Vortrag. Bitte.
Ja, herzlichen Dank. Perfekt. Ich spreche über, also der ursprüngliche Titel ist jetzt der Untertitel. Der Titel ist, es gibt keine vernünftigere Regung als die Liebe. Zitat, wie Sie vielleicht erkennen, zum Verhältnis von Eros und Zeit in den Romanen Die Mansarde und Die Wand. Also der Begriff des Eros, um den es mir hier bei meiner Haushofer-Lektüre geht, entspringt dem älteren der beiden antiken Bilder, also nicht dem neckisch verspielten Knaben mit dem Pfeil, sondern dem schönen, geflügelten Jüngling, der die Urgewalt der begehrlichen Liebe als Schöpfergott verkörpert. Hesiod hat in der Theogonie Eros dem Chaos entspringen lassen, wie auch Gaia, die Göttin der Erde, Tartaros, den Gott der Unterwelt, Erebos, den Gott der Finsternis und Nyx, die Göttin der Nacht. Es ward, heißt es bei Johann Heinrich Voss, Eros zugleich der geschmückt vor den ewigen Allen mit Schönheit, sanft auflösend, den Menschen gesamt und den ewigen Göttern, bändiget tief im Busen den Geist und bedachtsamen Ratschluss. Mich interessiert also die sanft auflösende Kraft des Eros, die den menschlichen Geist, die Vernunft angreift, beherrscht, überwindet. Und wie diese Kraft in ihrem Verhältnis zur Zeit in der Wand und in der Mansarde dargestellt wird. Erstens der heimliche Mangel. In der Wand berichtet die Ich-Erzählerin von einem Traum, den sie am Morgen nach einer durchwachten Nacht hatte. In einem saalartigen, sehr hellen Raum, der in Weiß und Gold gehalten ist und wo prächtige Barockmöbel stehen, sieht sie durchs Fenster einen kleinen Pavillon in einem französischen Park. Sie hört kleine Nachtmusik von Mozart und plötzlich weiß sie, dass all das nicht mehr existiert. Das Gefühl, zitiere, das Gefühl, einen schrecklichen Verlust erlitten zu haben, überfiel mich mit Gewalt. Auf den ersten Blick geht es hier um die verlorene Zivilisation, der die Ich-Erzählerin nachtrauert. Auf den zweiten, behaupte ich, geht es um die verlorene Liebe oder die Möglichkeit zu lieben, auch im Sinne der erotischen Liebe. Wie komme ich darauf? Naja, also ein wichtiger Hinweis ist natürlich der französische Park. Wenn irgendwo was Französisches vorkommt in der deutschsprachigen Literatur, geht es immer um Erotik. Das zweite ist die kleine Nachtmusik, die während der Arbeit an Don Giovanni entstanden ist, was, finde ich, auch ein pikantes Detail ist. Und in allen einschlägigen Kammermusikführern wird eben da von dem etwas oberflächlichen Charme des Themas der kleinen Nachtmusik geredet. Ich habe sogar in einem den Ausdruck gefunden, charmanter Augenaufschlag im Rondo und nächtlicher Charme. Also Charme kommt immer und das passt zum französischen Park. Davor in der Wand berichtet das Ich von einem Föhneinbruch zu Allerheiligen. Da heißt es, die heißen Windstöße vom Gebirge her wühlten mich auf und hüllten mich in eine traurige Dunkelheit, gegen die ich mich vergebens zur Wehr setzte. Auch die Tiere litten unter dem Föhn. Beschrieben wird also ein eindeutig sexualisiertes Geschehen. Der Kater Tiger ist im Begriff erwachsen zu werden, wird von der Liebe gequält, wie es heißt. Es war sehr wirklich, heißt es weiter, es war sehr wirklich und Vernunft und Ordnung zählten nicht länger. Die Begriffe wühlten mich auf und das Vergebens zur Wehr setzen, das sind so Leitworte im Werk von Marlene Haushofer. Wiederum kurz vor dieser Passage geht es um die Toten und den Gräberkult zu aller Seelen, dem natürlich die Erzählerin in ihrer Enklave im Wald entkommen ist. Und in diesem Kontext fällt der Begriff Wühlen zweimal. Die Erzählerin erinnert sich des verstohlenen Wühlens auf den Gräbern. Jetzt endlich seien die Toten unbelästigt von den wühlenden Händen der Überlebenden. Das Begriffsfeld Wühlen im Zusammenhang mit dem Totenreich, also der Unterwelt, wird hier verknüpft mit dem sinnlich aufwühlenden der Elemente. Und dann fällt explizit der Satz, Mitleid war die einzige Form der Liebe, die mir für Menschen geblieben war. Die Beschreibung der Wirkung des Föhns konterkariert die Geste der überwundenen Leidenschaft der Entsagung. Die Ich-Erzählerin wird Teil des Animalischen und verwandelt sich in dieser Phase. Der Hund Lux hingegen erscheint als sozusagen in einem Rollentausch als Vernunftwesen. Er geht ihr erst wieder zu, nachdem, wie es heißt, er sich von meiner Rückwandlung in sein vertrautes Menschenwesen überzeugt hatte. Also der Hund ist der Vernünftigere von den beiden. Nach dem Traum, nach dem Aufwachen und der Ernüchterung schneidet sie sich die Haare, verzichtet sie also auf Attribute der Weiblichkeit, das kommt in der Mansarde auch vor. Das Haareschneiden passiert dort mit der Papierschere und sie trägt keinen Lippenstift, also diese Vorstellung von entsexualisiertem Bild, auf die Elke Brünns besonders genau und interessant sich bezogen hat in ihren Arbeiten. Nach dem Haarschnitt wirkt, ich zitiere, dieses fremde Gesicht von einem heimlichen Mangel gezeichnet. Da kein Mensch mehr lebte, der dieses Gesicht hätte lieben können, erschien es mir ganz überflüssig. Und später wird es noch als nackt und armselig bezeichnet. Und dann heißt es noch, wird es noch so ausgedrückt, das quälende Gefühl, etwas Wichtiges verloren zu haben. Das bezieht sich auf das Gesicht, aber es geht natürlich tiefer. Und das, der Verlust des Du, das liebt und das geliebt werden kann, das ist der wahre Mangel, den der Traum vom Barocksaal und der kleinen Nachtmusik aufdeckt. Zweitens, Zeit verlieren, Zeit totschlagen. Am Anfang der Wand beklagt ja die Erzählerin, dass ihr im Lauf des vergangenen Winters einige Tage abhanden gekommen seien. Also man kann in der kalendarischen Aufzeichnung Zeit verlieren, aber überhaupt die Uhrzeit geht ihr verloren. Ich möchte wissen, heißt es, wo die genaue Uhrzeit geblieben ist jetzt, da es keine Menschen gibt. Und das verbindet sie mit einer zivilisationskritischen Bemerkung. Sehr viele Leute, die ich kenne, schienen ihre Uhr als kleinen Götzen zu betrachten. Und ich fand das auch immer vernünftig. Also alles, was vernünftig bei Haushofer genannt wird, hat man schon mit Vorsicht zu betrachten. Also das ist nie so ganz ernsthaft gemeint. Wenn man schon, heißt es weiter, in der Sklaverei lebt, ist es gut, sich an die Vorschriften zu halten und den Herrn nicht zu verstimmen. Ich habe der Zeit, der künstlichen, vom Ticken der Uhren zerhackten Menschenzeit nicht gerne gedient. Und das hat mich oft in Schwierigkeiten gebracht. Ich habe Uhren nie gemocht und jede meiner Uhren ist nach einiger Zeit auf rätselhafte Weise zerbrochen oder verschwunden. Das wäre übrigens eine schöne Parallele, also eben nicht Parallele, ein Unterschied zu Ebner Eschenbach, einer der wenigen. Man kann wirklich sehr viele Gemeinsamkeiten finden. Dieses Uhrenmotiv wird auch weiter verfolgt in der Mansarde. Da geht es um den Wecker. Und es wird der Erzählerin sogar verboten, von Hubert, ihrem Ehemann, den Wecker auch nur anzugreifen, weil sie nämlich schon, wie er sagt, zwei Wecker heimtückisch ermordet habe. Und sie bekennt sich auch dazu, für sie sind Wecker hassenswerte Lärmmaschinen. Die Uhr ist natürlich einerseits das Symbol der Modernisierung, der Taktung der Zeit, vorgegeben durch den wirtschaftlichen Prozess, durch die Ökonomisierung und Industrialisierung. Seit dem Mittelalter wird das Individuum sozusagen immer mehr eingespannt in den Takt der Produktion. Und andererseits hat die Uhr auch eine tiefenpsychologische Dimension. Also psychoanalytisch betrachtet symbolisiert sie, wie der Psychosomatiker Georg Grodek, der mit Freud auch in Kontakt stand, gesagt hat, wie jede Maschine die Frau. Ihre Mechanik, die Unruhe, das Ticken haben eine naheliegende sexuelle Konnotation. Zeit totschlagen im alltäglichen Sinn meint Zeit, die man nicht gerne erlebt, irgendwie hinter sich bringen. Und das Leben als Überleben ist natürlich naheliegend Thema in der Wand. Etwa, plötzlich schien es mir ganz unmöglich, diesen strahlenden Maitag zu überleben. Ich musste mich ganz still verhalten und ihn einfach überstehen. Es war ja nicht der erste Tag in meinem Leben, den ich auf diese Weise überleben musste. Aber genau dieses Gefühl, etwas überstehen zu müssen, artikuliert auch das Ich in der Mansarde. Etwa, es kommt darauf an, die Zeit mit Anstand hinter sich zu bringen. Oder nach dem bereits uns anschaulich vorgeführten Besuch der lieben Dame heißt es, immerhin, der Tag war vergangen. Im Alltag, der von Haushofer beschrieben wird, wird das Fernsehen als Zeitfresser auch angeklagt. Wo sind die Stunden, Tage, Monate und Jahre, die mir auf diese oder ähnliche Weise abhanden gekommen sind? Natürlich ist auch das Vergessen, das bewusste oder unbewusste Vergessen, also sagen wir das bewusst, das intendierte, vielleicht nicht geglückte, aber intendierte Vergessen oder das unbewusste Vergessen ein Totschlagen der Zeit. Auch dazu gibt es am Anfang eine Passage in der Wand, wo die folgenden Stunden nach der ersten Entdeckung von der Erzählerin vergessen werden und sie später erst wieder auftaucht. Das Gegenbild dazu wäre die Zeit als erfüllte Zeit und die hat natürlich mit dem Eros im Sinne von Lebenslust und Intensität des Daseins zu tun. Da wäre etwa der Sommer auf der Alm ein Beispiel dafür. Da ist übrigens auch von einer kleinen warmen Insel des Jetzt und Hier die Rede. Aber die Zeit ist in erster Linie als philosophisches Thema ein Feindbild des Ich in der Wand. Die Zeit vergeht so schnell, notiert sie einmal und wundert sich über diese Notiz und sagt dann im Rückblick, ich glaube, die Zeit steht ganz still und ich bewege mich in ihr. Manchmal langsam und manchmal mit rasender Schnelligkeit. Ich kann sie nicht sehen, nicht riechen und nicht hören, aber sie umgibt mich von allen Seiten. Ihre Stille und Unbewegtheit ist schrecklich. Die Zeit ist groß. Und immer noch gibt es Raum in ihr für neue Kokons, ein graues, unerbittliches Netz, in dem jede Sekunde meines Lebens festgehalten liegt. Vielleicht erscheint sie mir deshalb so schrecklich, weil sie alles aufbewahrt und nichts wirklich enden lässt. Das wäre also auch eine existenzialistische Sicht auf die Zeit. Haushofer hat ja auch Camus gelesen und bezieht sich auch immer wieder auf Camus. Und ihre Schlussfolgerung, die Schlussfolgerung der Heldin in der Wand, ist dann auch, sagen wir, philosophiegeschichtlich, sagen wir, eine kleine Variante. Wenn die Zeit aber nur in meinem Kopf existiert und ich der letzte Mensch bin, wird sie mit meinem Tod enden. Der Gedanke stimmt mich heiter. Ich habe es vielleicht in der Hand, die Zeit zu ermorden. Man müsste mir dafür dankbar sein, aber niemand wird nach meinem Tod wissen, dass ich die Zeit ermordet habe. Drittens, sich wehren, wühlen, wünschen. Die heute bereits zu mehreren Ehren gekommene Akazie kann unter anderem Wünsche ansaugen und auslöschen. Und da gibt es den beiläufig gesprochenen Nebensatz, nicht, dass ich noch besonders brennende Wünsche hätte. Auch das ist natürlich ein Grund, argwöhnisch zu werden, wenn bei Haushofer ein Ich so etwas behauptet. Es heißt auch ganz am Anfang des Romans, dass Ehepaare nicht gemeinsam ins Kaffeehaus gehen und Zeitung lesen können, denn sie geraten sofort in den Verdacht, einander satt zu haben bis zum Hals. Natürlich, heißt es weiter, haben wir einander manchmal satt bis zum Hals. Aber sobald uns das klar wird, versinken wir in tiefe Melancholie, bis dieser beklagenswerte Zustand vorüber ist. Also das ist schon ein sehr abgeklärtes und illusionsloses Bild, das hier von einer ehelichen Gemeinschaft gezeichnet wird. Hubert und mir ist ohne dies nicht mehr zu helfen, heißt es auch. Dieses Unabänderliche wird aber dann durch die Geschichte doch konterkariert. Es ist ja ausdrücklich auch vom Wehren und sich wehren gegen die morgendlichen Mansardengedanken die Rede, also der Versuch, sich gegen diese Verlockungen abzuschweifen und vom alltäglichen Trott abzuweichen, zu wehren. Also eben auch ein Schlüsselwort bei Haushofer. Die Sublimation durch Hausarbeit kam heute auch schon zur Sprache. Zum Beispiel in dieser Bücherkastenputzaktion, die Erzählerin selbst Bücherkastenorgie nennt, auch interessant. Und bei Beauvoir ist die Rede von der masochistischen Befriedigung der, wie bei Beauvoir es heißt in der Übersetzung, manischen Hausfrau. Und da heißt es weiter, sie kann immer nur das sich einschleichende Böse vertreiben. Sie geht gegen den Staub, die Flecken, den Dreck, das Schmierige vor. Sie bekämpft die Sünde und ringt mit dem Satan. Da geht es natürlich um Wünsche, um ungebührliche Wünsche. Viertens, die wirkliche Zeit der Liebe. Bei dieser Frage der Sonntagsgestaltung in der Mansarde wird der Begriff des Spiels ins Spiel gebracht. Es sei dies eines der letzten uns verbliebenen Spiele. An die früheren Spiele darf man besser nicht denken. Das hat natürlich einen frivolen Beigeschmack und ich glaube nicht von ungefähr. Vom Sohn ist die Rede als einem Kind, also von diesem Ferdinand, das sich nicht an unsere wirkliche Zeit erinnern kann. Die wirkliche Zeit ist natürlich die Zeit des gemeinsamen Glücks, des Kennenlernens in der Kriegszeit, wo sie blind verliebt war. Jetzt in der Gegenwart, Erzählgegenwart ist sie 47 und er 52. Und das entspricht auch dem realen Alter Marlene Haushofers während der Arbeit an diesem Buch. Es geht um eine Gegenwart und um drei Vergangenheiten. Die der Taubheit, dann geht es um das davor und es geht um die Kindheit. Hubert ist einer der früher auch anders war. Das ist wichtig. Er war anders. Die Liebesgeschichte spielt in einer Zeit, als Hubert noch sozusagen wirklich war, authentisch war. Sich im Arsenal, im Heeresgeschichtlichen Museum in die Vergangenheit verlocken zu lassen, hat auch mit dieser Suche nach dem, wenn man so will, verlorenen Paradies zu tun. Die Wochentage sind einerseits Struktur der Geschichte, Struktur der Persönlichkeit, aber andererseits sind sie natürlich auch ein Gefängnis. Die Kapitel sind, wie Sie wissen, nach Wochentagen geordnet. Es geht um beruhigende Rituale, aber es geht eben auch um eine Eros-tötende Routine. Zwischen diesen beiden wird nicht geredet. Weder beim Fernsehen noch beim Essen. Beim Frühstück liest Hubert die Zeitung. Hubert kommt nach Hause, heißt es, so oft es ihm möglich ist, weil er lieber schweigend bei mir sitzt als anderswo. Und dann ein wunderbarer Haushofersatz par excellence, man könnte das als Liebeserklärung betrachten. Dagegen der dauernd sprechende und schreiende X. Also einer, der unerbrochen mit Händen und Füßen redet. Sie versteht ihn zwar nicht, sie hört ihn nicht, aber er redet und redet. Hubert ist für die Erzählerin nicht der erste Mann in meinem Leben, aber als ich ihn kennenlernte, vergaß ich alles, was vor ihm gewesen war, auf der Stelle. Wichtig ist, dass beide Eheleute auch deshalb sich verwandt gefühlt haben, weil und einander sehr schnell vertraut waren, weil sie eine ähnlich dürftige Kindheit erlebt haben. Also vor allem zwei emotional extrem unterkühlte Mütter, unter denen sie gelitten haben. Von Hubert heißt es, dass er früher oft Schnupfen und Husten gehabt habe, aber seine Schwäche mittlerweile ganz verloren habe. Es scheint mir, sagt die Erzählerin, damit zusammenzuhängen, dass er überhaupt ein bisschen ausgetrocknet wirkt. Es reicht nicht mehr für einen Schnupfen, der Feuchtigkeit und Zerfließen bedeutet. Auch das hat natürlich eine mögliche sexuelle Interpretation, vor allem wenn man an X als Gegenbild denkt. Marlene Haushofer zeichnet ihre Ich-Erzählerin auch als eine Frau, die in ihren Jugendjahren, die in den Krieg fallen, keinen besonders großen Wert auf einen guten Ruf gelegt hat. Also keine, die so sittsam war, wie sozusagen das bürgerliche Ideal es vorgibt. Sie beschreibt auch, dass die Protagonistin damit gerechnet hat, nach dem ersten Rendezvous mit Hubert von diesem abgeschleppt zu werden, aber es passiert nichts. Wir redeten wirklich miteinander, nicht nur so nach den üblichen Spielregeln. Es war ein wunderbares Gefühl, plötzlich nicht mehr allein zu sein, zum ersten Mal, seit ich in diese Stadt gekommen war. Das ist also das Urbild der Liebe. Die Vergangenheit enthält nicht nur Verstörung, sondern auch eine Utopie, eine rückwärtsgewandte Utopie, eine Idylle. Es wird auch Vorzeit genannt und das ist so ein richtiges goldenes Zeitalter, das hier beschrieben wird und das dann im Drachen wiederkehrt. Und diese Vorzeit wird explizit nicht grau genannt, sondern schön, bunt und leuchtend. Aber immerhin war das Krieg, das war die Kriegszeit. Und die Flucht ins Römische Reich ist dann auch so eine Art Realitätsprothese. Also das Römische Reich als Vergangenheit ist zugleich auch etwas, was den Blick auf dieses goldene Zeitalter ermöglicht. Also auf der einen Seite haben wir dieses vergangene Glück, das auch das Kennenlernen der beiden wird auch als eine sehr alte Legende bezeichnet. Die haben sich ja im Winter kennengelernt, im Schnee. Eine schöne Geschichte, die vielleicht gar nicht wahr ist. Wir waren dafür geschaffen, einander im Winter kennenzulernen, langsam aufzutauen und endlich wieder zu erstarren. Immer wieder werden ja Kälte und Wärme, Metaphernfelder gegeneinander in Stellung gebracht. Die Gegenwart ist natürlich ein Abklatsch dieser alten Liebe. Ich wünschte einen Augenblick lang, er wäre hier und ich könnte ihm entgegenlaufen und ihn umarmen und dazu lachen oder weinen, jedenfalls etwas tun, das ihm beweist, dass ich noch lebe. Das hätte ihn schrecklich aus der Fassung gebracht. Dieses Gefühl, nicht mehr wirklich zu leben, bestimmt ja die Erzählgegenwart durchwegs. Die Rede ist eben auch von ungebührlichen Vertraulichkeiten, die man einander zuteil werden lässt. Fünftens, der Liebesverrat. In der Mansarde geht es um lauter Paare, die sich im Ungleichgewicht befinden. Die liebe Dame und ihr Gatte sind die Ausnahme. Und diese Ausnahme wird von der Erzählerin auch sehr abschätzig kommentiert. So also sieht das Paradies auf Erden aus. Dass ich in diesem Paradies nicht leben könnte, liegt nur an mir. Aber schreckliche Paare sind zum Beispiel die Baronin und der Baron. Da hat sie Liebe auf Seiten der Baronin in Hass umgeschlagen. Die Schwiegermutter und ihr Mann Ferdinand. Die Eltern der Erzählerin sind auf jeden Fall im Ungleichgewicht, wenn auch nicht so ein schreckliches Paar. Oder der Jäger und sein Frauenzimmer. Da wird die Frau geprügelt. Und sowohl die Frau als auch der Hund, die beide vom Jäger geprügelt werden, kommen immer wieder zurück. Und es heißt über die Katze des Jägers, es ist besser, sie lernt die Zärtlichkeit nicht erst kennen, dann wird sie ihr nie fehlen. Das bezieht sich natürlich auf ihre eigene Geschichte, auf die eigene Geschichte der Protagonistin. Dass die beiden Eheleute einander den Tod wünschen, war schon Thema heute. Es gibt auch eine Geschichte von Haushofer, die heißt »I'll be glad if you are dead«. Das bezieht sich auf einen Song von Louis Armstrong und das Thema hat Haushofer intensiv beschäftigt. Sie, die Protagonistin, weiß aber, indem er Hubert mich abgeschoben und verraten hat, ist er sich selber treu geblieben. Sie will nicht in ihrer Klausur, dass Hubert sie besucht. Ich freue mich nicht auf seinen Besuch. Er ist mein Mann, aber ich spüre es nicht mehr. Ich habe kein Verlangen nach seiner Berührung. Die Berührung stellt sie sich dann noch genauer vor, nämlich seine Hand auf ihrer Wange. So lange hat mich kein Mensch berührt, dass ich fürchte, ich könnte bei der ersten Berührung zerspringen in 1000 kleine Eiskristalle. Trotzdem beschreibt sie auch die körperliche Liebe als einen Versuch, am Anfang der Ertaubung Halt zu gewinnen und Trost. Und sie merkt aber, dass ihr Mann vor ihr so etwas wie Angst empfunden hat, vor dem Fremden dieser Taubenfrau. Bei seinem Besuch, er kommt ja dann doch einmal, heißt es, ich spürte, wie seine Angst in meine Fingerspitzen sickerte. Es war eine mondlose Nacht und ich hoffe, dass er wenigstens im Schlaf sein Lächeln abgelegt hat. Von einer verzweifelten Umarmung ist die Rede. Sie liegt dann die ganze Nacht wach und nimmt das Bett als zu eng wahr, also das Bett in der Hütte, obwohl sie weiß, dass es größer und breiter war als alle früheren Betten, in denen sie gelegen sind. Und sein, also Huberts Gesicht, drückt Müdigkeit aus vor allem. Es gibt einen Aphorismus von Ebner Eschenbach, der zu dieser Situation passt. Wenn zwei Menschen zugleich anfangen, einander zu lieben, das ist ein großes Glück. Ein noch größeres Glück aber ist, wenn beide auch zu gleicher Zeit aufhören, einander zu lieben. In diesem Fall fühlt sie sich, die Protagonistin, von ihrem Mann nicht mehr geliebt. Bei Roland Barthes in den Fragmenten einer Sprache der Liebe wird das als Fading beschrieben. Es gibt Albträume, heißt es bei Barthes, in denen die Mutter auftaucht, das Antlitz zu einer strengen und kalten Miene verdüstert. Das Fading des Liebesobjekts ist die schreckliche Wiederkehr der bösen Mutter, der unerklärliche Rückzug der Liebe, die bekannte Verlassenheit der Mystiker. Gott existiert, die Mutter ist da, aber sie lieben nicht mehr. Ich bin nicht zerstört, aber da liegen gelassen wie ein Stück Abfall. Und das wird eben auch als Müdigkeit bezeichnet. Das trifft die Gefühlslage, die Haushoff hier beschreibt, ziemlich genau. Sechstens, die Farben und Säfte des Begehrens. Ich fasse das kurz zusammen. Also ich habe schon von Kindheit ohne Liebe gesprochen. Die Protagonistin hat sich als Kind wahrgenommen, dass ihren Eltern immer im Weg stand. Und sie hat, wie sie selbst sagt, eine Vorliebe für die Farbe Rot entwickelt, vor allem für Korallen. Die kommen noch einmal vor ihrer ersten Begegnung mit X. Preiselbeeren, die noch nicht ganz rot sind, sahen aus wie Perlen einer Korallenkette. Und dieser X hat kupferrote Haare dann. Also das Rot ist klar, das, wofür Rot steht, brauche ich nicht erklären. Dieser X ist der Gegensatz zum vertrockneten Hubert der Gegenwart. Alles an dem X rinnt, Schweiß, Tränen, Blut. Das Gesicht wird als ganz aufgelöst und zerronnen beschrieben. Und sie nimmt sich plötzlich wahr in ihrer physischen Präsenz. Seltsam, jemand braucht mich. Nicht mich persönlich, aber meine körperliche Anwesenheit. Dagegen der Sex mit Hubert als reine Routine erlebt. Es wurde wie immer, heißt es, und Mittwoch, in einem Kapitel Mittwoch, wenn der Alkohol ihn ein bisschen enthemmt hat. Dann schlief er sofort ein und ich lag noch eine Weile wach. Ich hatte ja schon vor dem Fernsehapparat eine Stunde geschlafen. Das ist der letzte Satz des Kapitels. Also Mittwoch ist nicht nur Putztag, sondern auch der Tag des ehelichen Verkehrs in der Woche der Erzählgegenwart. Aber wird jedenfalls nur an dieser Stelle erwähnt. Und es ist schon sehr bezeichnend, dass es über die Baronin einmal heißt, sie ist der einzige Mensch, der mich auf den Mund küsst. Also da stimmt irgendwas nicht zwischen den Eheleuten. Dass sie, die Protagonistin, nie weint, wird auch betont, dagegen der X einmal eben weint in ihrer Gegenwart. Sie bezeichnet sich auch als Ungeheuer. Also hier ist ja klar, dass der X als Ungeheuer aufgebaut wird, aber sie bezeichnet sich als Ungeheuer einmal, das frei und einsam durch die Wälder streifen will. Aber von Zeit zu Zeit wünscht dieses Ungeheuer, geliebt und gestreichelt zu werden. Und am Anfang der Ehe war das auch noch so, und es wird auch betont, dass sie sich davor auch gefürchtet hat, so wie ein Kind, so wie sie als Kind oft großen Durst hatte und dann einmal Angina und nichts trinken konnte. Also trotz Durst, also das ist das Bild für den Umgang mit der Sexualität. Der Föhn, der in der Wand als sehr bedrohlich geschildert wird, ist in der Mansarde eher ins Positive gewendet. Ich war sehr müde, aber hellwach. Früher einmal hatte ich ein ähnliches Gefühl, wenn ich eine Nacht mit einem Mann verbracht hatte. Die sexuelle Konnotation der Begegnungen mit X ist unverkennbar. Georg Grodek weist auf den etymologischen Zusammenhang von Sprechen mit lateinisch spargo, ausstreuen, und sperma hin. Einmal verletzt X auch die Abmachung und benetzt eben ihre Lippen mit seinen Tränen. Eine schreckliche Hitze geht von diesem Mann aus, heißt es. Und als X in einer Gefühlsaufwallung ein Glas zerbricht und blutet, kann die Erzählerin plötzlich wieder hören. X, heißt es wörtlich, beginnt immer langsam und gemäßigt und endet in äußerster Erregung. Beschrieben wird das wie ein Geschlechtsakt. Das Gesicht wird blutrot, die Augen schwarz und vor allem die Hände werden beschrieben wie Geschlechtspartner. Dann liegen sie wieder breit, matt und erschöpft auf dem Tisch. Nach einer Weile kriechen sie aufeinander zu und fallen übereinander her und so weiter. Der Drache ist einerseits auch Symbol des Bösen. In der ersten und zweiten Fassung der Mansarde unter dem Titel Das Zwischenspiel ist X der Drache. Und sie zeichnet ihn schon, also den Drachen, in der Jagdhütte. Vielleicht ist X wirklich ein Ungeheuer. Aber was war er früher einmal, heißt es. Ihre Reaktion ist ambivalent. Also auf der einen Seite heißt es, dass sie besser schläft, leer und friedlich nach diesen Besuchen. Und auf der anderen Seite heißt es, dass sie Angstträume hat. Und es wird auch Angst vor unterirdischen Gängen aufgerufen. Im Luftschutzkeller habe sie sich immer mehr gefürchtet vor den Bomben oder überhaupt gefürchtet als im Freien. Die Gedanken der Protagonistin sind in einem Termitenbau eingeschlossen. Also das ist mit einer Angstlust besetzt. Und ursprünglich war im Entwurf war das eindeutig als sexuelle Beziehung von Haushofer gestaltet. Und da heißt es, dass sie also zweimal in der Woche hingegangen sei, um sich von ihm umbringen zu lassen und danach wieder aufzuerstehen. Siebtens und letztens, was macht die Zeit mit der Liebe? Es gibt eine Geschichte, auf die ich hier nicht näher eingehen kann, die heißt Begegnung mit dem Fremden. Und da gelingt der Protagonistin, der Frau, so etwas wie die Wiederentdeckung des Eros in der Begegnung mit ihrem Mann. Für diesen Mann hat sie immer weniger Liebe empfunden, dafür umso mehr Mitleid, und selbst dieses Mitleid, heißt es, schien sich schon in etwas anderes verwandeln zu wollen, etwas, vor dem sie große Angst hat. Und dieses andere kann man nur als Hass interpretieren. Dieser Mann begegnet ihr in der Geschichte neu, und es geht Haushofer in der Mansarde, denke ich, schon auch darum zu zeigen, dass Zeit nicht nur ein Berg sein kann, der sozusagen die Liebe begräbt, sondern auch zu einer Regeneration dieser erotischen Erfahrung führen kann. Dazu müsste man auch noch einiges sagen über die Bedeutung der Ertaubung, die sie selbst, die Protagonistin selbst thematisiert, eben warum will ich oder jenes fremde Wesen in mir nicht mehr hören und warum zu einer Zeit, in der ich endlich das hatte, was ich immer wollte, eine Familie ganz für mich allein. Die Erklärung wäre, dass sie eben all das in Wahrheit nicht wollte, dass das S dagegen rebelliert hat, weil ihre sexuelle und künstlerische Selbstbestimmung nun mit der Gründung einer Familie ein Ende hatte. Liebe ist auch eine Frage des Timings, könnte man sagen. Ebner Eschenbach hat dazu auch wieder mal was Kluges gesagt. Wenn die Zeit kommt, in der man könnte, ist die vorüber, in der man kann. Die Erweckung des entschlafenen Trieblebens hat durchaus in der Ehe etwas mit X zu tun. Da wurde auch schon zitiert, je öfter ich X sehe, desto näher kommt mir Hubert wieder. Ich denke an Menschenworte und Huberts Zärtlichkeit in der Nacht und wie wir manchmal gemeinsam lachten. Für das alles bin ich jetzt verdorben. Was bleibt, ist ein Leben aus zweiter Hand, eine Art Fake, ein Artefakt. Einmal fasste er nach meiner Hand und wir gingen wie ein Liebespaar, das wir ja auch sind, wenn auch ein sehr ausgefallenes. Also in diesem einen Satz sind einige Fallstricke versteckt. Die Erzählerin der Wand hat in einer Art Nachruf auf die Menschen gemeint, diese seien bedauernswerter als die Tiere. Denn sie besitzen genauso viel Verstand, um sich gegen den natürlichen Ablauf der Dinge zu wehren. Das hat sie böse und verzweifelt werden lassen und wenig liebenswert. Dabei wäre es möglich gewesen, anders zu leben. Es gibt keine vernünftigere Regung als Liebe. Sie macht dem Liebenden und dem Geliebten das Leben erträglicher. Hier formuliert Haushofer die Versöhnung von Eros und Vernunft, Erde und Unterwelt, Tag und Nacht als eine endgültig begrabene Utopie. Danke.